Preist dem Herrn und guten Morgen. Ich heiße alle ganz herzlich willkommen aus nah und fern. Gott möge uns heute Morgen segnen. Mein Thema ist heute Morgen, lebe nicht unter dem Fluch, sei nicht verflucht, sondern sei gesegnet. Und Gott legt uns beides vor, Fluch und Segen. Und ich spreche auch hier über den Fluch, über die Völker, über die Nationen und so weiter. Und über den Noah werde ich heute ganz besonders sprechen, denn wir leben ja unter diesen Flüchen oder Segenssprüchen, was diese Patriarchen ausgesprochen haben. Und es funktioniert bis heute. Ich denke nur an einen Juden, der hat sich behauptet, er ist ein Kohen, ein echter Levit, also ein Priester, kommt von den Juden und so weiter. Und dann hat er gelesen in der Zeitung, ein Inserat, man kann seine Abstammung testen. Und dann hat er sein Blut abnehmen lassen und dann in die Schweiz geschickt. Und was ist passiert? Man hat ihn untersucht und hat festgestellt, er stammt von den Wikinger ab. Von wegen davon, also, dass er ein Levit ist oder ein Priester ist und dergleichen. Er stammt von den Wikinger ab. Und da so viel Wikingerblut in sich, dass er gar nicht mehr reinrassig ist. Und ich frage mich, gibt es heute noch reinrassige Leute, dass jemand sagt, ich bin Deutscher? Oder ich bin das, oder ich bin dies, oder ich bin jenes. Gibt es Reinrassige? So, wer ist heute noch reinrassig? In Jesaja Kapitel 6, Vers 5, da heißt es, da sprach dieser Prophet Jesaja, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unter einem unreinen Volk, ich habe unreine Lippen, ich lebe also in einer sündigen Welt, eine sündige, schlechte Gesellschaft. Und er klagt also, Gott, also ich kann gar nicht diesen Leuten sprechen, als ein Heiliger, als Gerechter, denn ich bin selber unrein. Und dann hat Gott oder der Engel Seraphim hier Kohlen aus dem Altar genommen oder vom Altar genommen und seine Lippen gereinigt, seine Lippen berührt und dass er rein wieder reden konnte. Wenn Gott uns gereinigt hat, dann sind wir rein. Deshalb Fluch und Segen, beides ist da, beides liegt vor uns. Vielleicht bist du verflucht. Du lebst in einem Fluch oder bist in eine schlechte Familie reingeraten, Süfkis. Oder was weiß ich, asozial oder wie auch immer, Verbrecher, Familie, und du bist in einem Fluch. Und heutzutage gibt es so sippenhaft sogar, dass Generationen, drei, vier Generationen einfach unter diesem Fluch leben. Und jetzt, wenn du dich bekehrst, dann wird dieser Fluch durchbrochen. Du bist Kind Gottes, bist gesegnet, wie bei dieser Prophet Jesaja, dass er von den Kuren Gottes an seine Lippen gereinigt wurde, dass er wieder vollkommen war, als wenn es nie was gewesen wäre. Gott kann uns wieder herstellen, selbst wenn wir versaut und verdorben wurden, krank gemacht wurden, vergiftet wurden, Gott kann uns wieder herstellen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Fluch und Segen, beides ist da. Und Gott hat zu diesem Jesaja gesagt, geh hin und sprich zu diesem Volk, die werden es hören, vielleicht werden sie nicht verstehen, es sei denn, sie kommen aus diesem Bann, aus diesem Fluch heraus, was auch immer es sein mag. So, wo bist du hingeraten, ist die Frage. In welcher Gesellschaft lebst du, unter welchen Menschen lebst du, wer sind deine Vorfahren? Verstehst, denk darüber nach und wir werden erschüttert sein. Ich werde ein paar Sachen heute anschneiden, ich könnte natürlich viel mehr sagen, aber es ist nicht meine Botschaft, die ganzen Völkerkunde durchzunehmen, welcher Rasse du angehörst, ob du reinrassig bist oder nicht. Ich bin kein Rassist. Also nicht, dass jemand gleich denkt, dass ich ein Rassist bin, nein, aber ich möchte über die Rassen sprechen. Jeder stammt von irgendwo ab. Verstehst du, ob er ein von ist? Eigentlich, jemand hat einmal gesagt, wir sind alle mit Karl dem Großen verwandt. Über mehrere Ecken und dergleichen. Wir haben alle irgendwo königliche Linie. Denn irgendwo ist jemand in unserer Blutslinie, dass er mit einem König verwandt ist, mit einem Adligen verwandt ist, egal. So, wo stammst du ab, wo kommst du her? Jeder hat seine Geschichte und jeder trägt eine Hypothek. Irgendwo ist jeder belastet. Oder ein Handicap. Petrus predigt am Pfingsten, und das ist die Pfingstbotschaft für mich auf jeden Fall, und die müssen die Leute hören. Er predigt am Pfingsten, Leute, lasst euch bekehren und lasst euch erretten von der väterlichen Lebensweise. Du musst nicht mehr so weiterleben wie dein Vater, deine Mutter, deine Sippe, deine Verwandtschaft, deine Freundschaft. Du kannst aus der Sippe ausbrechen, aussteigen und etwas ganz Neues beginnen. Lass dich erlösen von deiner väterlichen Lebensweise. Damals hörte jeder die großen Taten Gottes in seiner Muttersprache, Apostelgeschichte 2, da lese ich hier, da waren Männer aus 17 Nationen, gottesfürchtige Leute aus allen Völkern unter dem Himmel. Und wir hören jeder in unserer eigenen Muttersprache Gottes Wort, die Parther, die Meder, die Elamiter, die aus Mesopotamien, die Juden aus Kappadokien und so weiter, aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien oder wo auch immer. Wir hören die großen Taten Gottes in unserer Muttersprache. Gott spricht zu uns in der Muttersprache. Weißt du, jemand hat gesagt, was ist die Muttersprache? Oder wurde gefragt. Und dann hat der Junge gesagt, wenn der Vater nichts mehr zu sagen hat, dann ist es die Muttersprache. Ja, weil wir hören jeder in unserer Muttersprache Gottes Wort. Die Väter haben nichts mehr zu sagen, verstehst du? Wir hören das, die Sprache des Herzens, wir hören die Sprache der Liebe, der Sprache der Güte, so weiter. Das sind Araber, das sind Kreter, das sind aus allen Völkern. Wir hören die großen Taten Gottes. Und die Sprache ist eine wunderbare Gabe Gottes. Der Teufel versucht, die Sprachen einfach uns zu unterdrücken, dass wir nicht die Muttersprache hören. Wir sollen den Vater hören. Wir sollen was unsere Väter gelehrt haben. Also du darfst deine Väter nicht verleugnen. Der Untergang des Abendlandes war hier einmal mein Thema in den letzten Tagen. Und so, wir haben Angst, die Welt geht unter. Nein, die Welt geht nicht unter. Gott kann uns erlösen aus diesem Verderben. Und deshalb Gottes Taten der Muttersprache zu hören, durch den Heiligen Geist. Und da wird der Fluch zum Segen. Durch den Heiligen Geist wird jeder Fluch zum Segen, egal wie verdorben du gewesen bist, aus welcher Nation, aus welcher Rasse du auch kommst. In der Endzeit verkündigt der Engel das ewige Evangelium in allen Sprachen. Und am Ende wird es noch alle Sprachen geben, nicht nur alles Englisch oder Internetsprache. Oder Smartphone-Sprache nur noch, dass man die Hieroglyphen wieder liest, diese Buttons, verstehst du? Wir sind wieder bei den alten Ägyptern angekommen. Nur nebenbei, der Smiley und dergleichen, das ist eine Internetsprache. Und da heißt es hier in Offenbarung 14, Vers 6, lese ich hier, und ich sah einen anderen Engel fliegen durch den ganzen Himmel, und er hatte das ewige Evangelium zu verkündigen, und er predigte allen Menschen, die auf Erden wohnten, allen Stämmen und Sprachen und Völkern. In der Endzeit werden die Völker wieder zusammenkommen. Und so wie jeder Mensch eine Aufgabe hat, soll auch jedes Volk eine Aufgabe. Ich möchte nur ein bisschen etwas über die Völker sagen. Verstehst du? Jeder Mensch hat eine Aufgabe von Gott. Ganz persönliche Aufgabe, so hat auch jedes Volk eine ganz besondere Aufgabe. Ich denke nur an die Italiener, an die Opera, da jubeln sie und jauchzen in höchsten Tönen. Oder an die Franzosen, Geschmack essen, feines Essen, egal was es auch ist. Die Franzosen, da, ich denke auch, ja, die Inder, die haben eine Spezialität, sie können meditieren. Das können wir gar nicht so. Selbst wenn wir anfangen würden zu meditieren, wir schlafen ein und fallen um. Aber die Inder können stundenlang meditieren. Die Chinesen, die hinterfragen das alles. Das ist auch eine Spezialität der Chinesen. Ich lese gerne Literatur aus China oder aus Indien und dergleichen. Da lernst du so viel, was wir Deutsche gar nicht lernen. Wir sind das Volk des Buches, so wie die Juden damals. Wir und die Griechen und die Juden, wir würden gut zusammenpassen. Und die Juden haben auch eine Spezialität. Sie sollten den Heiland zur Welt bringen, das war ihre Aufgabe. Und wir Deutsche sind das Volk der Dichter und Denker oder heutzutage wahrscheinlich der Verblöder. Und wir werden kurz gehalten durch die anderen Nationen und Völker, weil wir so viel erreicht haben. Überleg aber, fast alle großen Erfindungen und Entdeckungen sind von Deutschen gemacht worden. Mercedes, IBM, Siemens, Werner von Braun, die Weltraumfahrt und vieles andere mehr. Und jedes Volk hat eine besondere Gabe, einen besonderen Segen von Gott bekommen. Unsere Vergangenheit, unsere Geschichte bestimmt unser Leben. So hast du dich scheinbar schon gefragt, wo komme ich her? Und es ist interessant, wenn du anfangen würdest, dich zu untersuchen, vielleicht merkst du auch, dass du von den Wikinger abstammst oder von den Juden. Ja, guck mal, Hitler, was glaubst du, warum Hitler die Juden so verfolgt hat? Er war auch ein Panscherl, Schinkelhuber. Verstehst du? Das war seine Abstammung, seine Mutter war eine Halbjüdin, Schinkelhuber, verstehst du? Und so hat jeder Mensch eine Geschichte, der kann seine Geschichte nicht verleugnen, der kann versuchen abzuschütteln, zu verdrängen und auszulöschen auf seinen Stammbaum. Unsere Vorfahren haben uns geprägt und die Weichen in unserem Leben gestellt. Egal, wo wir herkommen, kannst denken, was du willst. Und so weiter, Paulus predigt in Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 26, und er sagt, Gott hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, und im Blut ist das Leben, im Blut vererben sich die Genen und DNA und dergleichen, im Blut. Und was ist alles in deinem Blut drin? Und jedes Volk, jede Menschheit ist gemacht worden auf Erden aus einem einzigen Menschen, aus einem Blut, und Gott verordnete die Grenzen und die Zeiten, und wo sie wohnen sollen. Nun, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, eine Sehnsucht nach Gott haben. Oder das war anders. Und sie sollen mit ihm in Berührung kommen. Und sie sollen deshalb mit dem Blut Jesu Christi verwandt werden. Wir sollen das Blut Jesu Christi in uns aufnehmen. Deshalb beim Abendmahl, das ist einfach geistig, dieses geistige Aufnehmen des Herrn Jesus, das ist mein Blut vergossen für euch zur Erlösung, Sündenvergebung. Und hier, Gott wollen, dass alle Völker ihn suchen, in Berührung kommen. Und jedem ist er nahe, jedem Volk, jedem Menschen ist Gott nahe, auch dem, der unter dem Fluch lebt. Also bitte nicht erschrecken, wenn ich vom Fluch rede. Manche Leute denken, das ist was Negatives. Du kannst jeden Fluch in Segen umwandeln. Und hier predigt Paulus in Athen. Durch ihn allein leben und handeln wir, durch Jesus Christus. Also ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einer euer Dichter gesagt hat, beruft sich Paulus hier, wir sind alles seine Kinder. Wir stammen alle von Gott ab. Und da heißt es, lies mal diesen Stammbaum von, ja, da geht es runter, bei Lukas, im Lukas-Evangelium geht es runter, der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den und den, und dann kommt das auf Adam zurück, und der war Gottes. Adam war Gottes. Und jetzt haben wir im Neuen Testament Jesus, der war auch Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und er war auch Gottes. Und deshalb, wer Jesus aufnimmt, der bekommt die Macht, Kinder Gottes zu sein. Egal, ob du jetzt von der Rasse, von der Sorte bist, von aus diesem Kaliber rauskommst, egal, ja, was du geworden bist, du bist Gottes. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Ich bin Gottes Eigentum, persönliches Eigentum des Herrn. Gott hat uns Menschen gemacht zu einem Blute. Durch Jesus Christus, wir sind Menschen zu einem Blute. Das predigt Paulus, das ist nicht meine Botschaft. Das Leben vererbt sich im Blut, wie auch immer. Nicht nur über das Blut der Mutter, sondern auch über die Gene vom Vater. Noah hatte drei Söhne. Kannst nachlesen in 1. Mose, da stehen diese Geschichten alle drin, und es gibt gesegnete und verfluchte Menschen. Schrecklich. Wenn es verfluchte, gesegnete, möchten wir alles sein. Aber es gibt auch verfluchte Menschen. Menschen, denen geht es gut, und Menschen, denen geht es schlecht. Dornen und Disteln sollen auf deinem Weg wachsen, hat Gott zu Adam und Eva gesagt, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Eigentlich sind wir alle verflucht. Wir müssen arbeiten, wir müssen kämpfen, wir müssen suchen, wir müssen alles einsetzen. Dornen und Disteln wachsen auch auf meinem Weg. Ja, auch auf deinem Leben hast du lauter Kakteen. Verstehst du, denkst du, bist in Texas irgendwo. Und Dornen und Disteln, aber auch aus Dornen und Disteln kannst du auch was Schönes machen. Du musst nur klug sein. Du musst nur verstehen, wie man das macht. Vielen Menschen geht es schlecht. Es sind nicht alle Menschen, die reich und wohlhabend sind und gesegnet sind und in Hülle und Fülle leben. Und selbst auch die Reichen, die sind auch verflucht. Was glaubst du, ich kenne Leute, die schlafen mit der Millionäre, die schlafen mit der Pistole im Nachtkasten, im Nachtschrank. Die sind nicht glücklich. Manche Menschen sind arm und haben nichts und sind glücklich. Und andere haben viel und ist unglücklich. Also Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Eigentlich, wir sind alle miteinander. Deutsche, wer auch immer wir sein mögen, wir sind alle unter dem Fluch, wir müssen alle arbeiten und schuften, und im Schweiße unseres Angesichts muss ich mein Brot essen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal kriege ich schwitzig beim Essen. Ja, manchmal schwitzig beim Essen. Nur nebenbei, ich muss im Schweiße meines Angesichts mein Brot essen, wie auch alles. Menschen, die den Willen Gottes tun, die sind glücklich und zufrieden, auch wenn sie nichts haben. Andere haben so viel, ja, und können gar nicht glücklich sein, können gar nicht satt werden, können gar nicht erfüllt werden. Andere sind arm und die beschenken noch viele Menschen. Die Gesegneten, die leben aus ihrem Überfluss. Paulus spricht einmal, ich habe nichts, aber ich lebe so, als wenn ich alles hätte. Oder, und ich mache Arme noch reich, ich beschenke noch, wie auch immer, vielleicht mit Kleinigkeiten. Gesegnete geben immer weiter aus ihrem verborgenen inneren Leben. Sie leben in der göttlichen Fülle, und andere sind steinreich und haben alles. Ihnen liegt die Welt zu Füßen und so weiter. Und das stimmt vieles in ihrem Leben nicht, vorne und hinten. Sie sind bettelarm, sie sind schwach und so weiter. Sie sind krank, sie sind einsam. Ich spreche über Segen und Fluch, sie sind unzufrieden. Und das macht ein Menschenleben aus, gesegnet und ungesegnet. Bin ich zufrieden? Kann ich mich selber akzeptieren? Kann ich mich selber annehmen? Bin ich wirklich glücklich? Ich muss nicht anderen Leuten recht machen. nur noch nebenbei, ich muss ein paar heilige Kühe noch schlachten und ich muss hier einfach ein paar Wahrheiten sagen. Ich kann und ich muss nicht allen Leuten recht machen, ich muss nicht allen Leuten helfen. In der Bibel heißt es, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Das muss ich auch lernen. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Wenn ich nicht will, ich begehe keine Sünde, kein Verbrechen, wenn ich ihnen nicht helfe. Manche Leute haben so eine soziale Ader, die denken, die müssen der ganzen Welt helfen. Mutter Maria oder Mutter Teresa sein oder was weiß ich, wer auch immer. Nein, du sollst wissen, Gott muss dir sagen, hier, das ist dein Nächster, der liegt vor der Tür, der kriegt keine Luft mehr, ruf Notarzt an. Oder was weiß ich, bring ihn ins Krankenhaus. Es gibt Gesegnete und es gibt ungesegnete Menschen. Manchen gelingt das Leben und manchen gelingt das Leben nicht. Manche sterben lebensmüde und manche sterben lebenssatt. Oh, ich habe alles gehabt, was ich wollte. Oder ich habe nichts gehabt. Und das ist Segen und Fluch. Und wer macht Segen und Fluch? Nicht der liebe Gott. Der lässt es nur laufen. Der überlässt uns das Schicksal und wir machen die Geschichte. Manche werden vom Pech verfolgt. Ich denke nur in mancher Ehe mit meinen Kindern. Sie haben alles und so weiter und die werden von Pech verfolgt. Die werden ausgenutzt, die werden betrogen, über den Tisch gezogen. Das passiert ganz besonders bei reichen Leuten. Die werden über den Tisch gezogen. Wenn du was hast, da strecken sie immer die Hand aus. Bitte, bitte, kannst du mir eine milde Gabe geben? Lebe nicht unter dem Fluch, ist meine Botschaft. Sei nicht bei den Verfluchten, wo alles zerrinnt. Weißt du, mit wem du dich abgibst, das wirst du auch. Das steckt dich an. So ein Virus ist das. Verstehst du? Wie Corona. Du wirst angesteckt. Verstehst du? Die nehmen dich aus, die betrügen dich. Mitgehangen, mitgefangen, gibt es ein Sprichwort. Also, wenn du mit jemandem mitmachst. Jeder soll für seine eigene Seele sorgen. Steht in der Bibel. Du sollst lernen, für dich selbst zu leben, für die Ewigkeit. Und bei manchen Menschen bleibt für die Ewigkeit nichts übrig. Die werden so beschäftigt, so in Anspruch genommen, dass da nichts bleibt. Das sind Menschen, die in deiner Umgebung sind, die verflucht sind. Die nehmen dich in Anspruch von morgens früh bis abends spät. Gut, eine Mutter muss auf ihre Kinder aufpassen. Aber irgendwo passiert es auch bei Männern, dass sie ausgenommen werden. So, wie geht es dir? Wie geht es dir? Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Segen oder Fluch, das ist mein Thema heute Morgen. Und bei den ersten Menschenkindern, gleich nach dem Sündenfall, nach der Vertreibung aus dem Paradies, die ersten Menschenkinder, Kain und Abel, der eine ist Mörder geworden und der andere ist gestorben. Verstehst du? Die halbe Menschheit wurde damals ausgerottet in dieser Geschichte. Verstehst du? Das gab es nur zwei Menschen. Und bei Noah dann später lesen wir diese Fortsetzung, denn was hier alles passierte, deine Söhne und Noah sprach Segen und Fluch aus, wie auch immer, ich werde darüber noch sprechen, bitte nicht erschrecken. Die Nachkommen Hams wurden unter den Fluch gestellt, und ganz besonders der Ham konnte nicht unter den Fluch gestellt werden, weil Gott ihn gesegnet hatte. Aber sein Sohn, wahrscheinlich ist er, in manche Legenden erzählen, der wäre in der Arche geboren worden, also dass er aus der Arche mit rauskam und da wird extra der Kanan genannt. Kanan wurde verflucht aus bestimmten Gründen, was da passierte. Nur der Ham konnte nicht verflucht werden, denn vom Ham heißt es in 1. Mose 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Und er kann auch selbst Gott nicht verfluchen. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Aber der Kanan, der muss da irgendwas angestellt haben. Vielleicht war böse dieser Bengel, weiß ich nicht. Es gibt schon Gründe, warum das war. Das steht nicht in der Bibel, aber es ist eine Legende. In den jüdischen Schriften steht es drin, dass Kanan wahrscheinlich in der Arche in diesen 150 Tagen geboren wurde. Und der Bub ist irgendwo dem Noah auf die Nerven gegangen. Ich muss vorstellen, der Noah war schon über 300 Jahre alt, als er aus der Arche rauskam. Stell dir mal vor, du bist 300 Jahre. Da gehst du auch deinem Opa und deiner Oma auf die Nerven. Nur nebenbei, Noah würde niemand hier verfluchen können, der gesegnet ist, auch sein Sohn Ham nicht. Gott hat ihn gesegnet, auch wenn er was falsch gemacht hat. Und ich sage das auch hier ganz frei weg, wenn Gott dich mal gesegnet hat, dann bist du gesegnet, auch wenn du 10 Fehler begehst, auch wenn du fällst und strauchelst. Nur das, was nach dir kommt, das kann verflucht werden. Weil deine Nachkommen, Segen und Fluch. Hier gleich am Sinai, erst wo das Gesetz gegeben wurde, da funktioniert Segen und Fluch. In 2. Mose 20, Vers 5, da lese ich, dass diese Dinge waren, wenn du das tust und das tust, dann kannst du verflucht werden. Vorher gab es sowas gar nicht, Segen und Fluch. Wenn kein Gesetz da ist, kann es gar nicht verflucht werden. Erst wenn das Gesetz da ist und erst dann heißt es bis ins 3. und 4. Glied, werden dann wird der liebe Gott anden. Noah hat deshalb Kanan verflucht, dann Hams jüngsten Sohn hier und durch Jesus wurde der Fluch aufgehoben. Und ich sagte, weißt du, seit Jesus, und ich bin so dankbar, dass es Jesus gibt. Wäre Jesus nicht gekommen, wäre ich verloren. Hätte ich keine Gnade. Durch Jesus ist dieser Fluch auch bei Kanan und bei Ham in seiner Sippe ist aufgehoben worden. Und da heißt es in Zacharia 14, Vers 26, und an jedem Tag, das ist der Tag, wo der Herr Jesus die Welt erlöst hat und freigekauft hat auf Golgatha, und an jedem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn, und in den Kochtöpfe, in den Opferschalen im Haus des Herrn und so weiter, wird sein, dass die Opferschale auf dem Altar stehen und auch heilig den Herrn. Als Jesus starb, ist der Vorhang zerrissen im Tempel. Gott ist versöhnt worden durch das Blut Jesu Christi, auch wiederum durch das Blut Jesu Christi. Und jetzt, wer jetzt im Heiligtum ist, im Tempel ist, der ist gleichzeitig im Allerheiligsten, weil der Vorhang ist frei. Du siehst den Thron Gottes, den Altar Gottes, bis in der Gegenwart Gottes. Und Jesus hat den Tempel, diesen Vorhof, zweimal gereinigt. Jesus hat den Vorhof gereinigt und in diesem Vorhof waren nur die Händler, die Tierhändler, die Opfertiere verkauft haben. Seit Jesus brauchen wir kein Opfer zur Versöhnung. Die Menschen, die heißt es hier in Zacharia weiter, die Menschen, die zum Tempel kommen, können in diesen Töpfen das Opferfleisch selbst zubereiten. Und an jedem Tag wird es kein Händler mehr im Tempel des Herrn geben. Kein Händler, der diese Stauben verkauft für arme Leutchen und dann Lämmer und Ochsen verkauft für die Reichen. Da wird es kein Tierhändler mehr sein, sodass alle, die opfern sollen oder wollen, können selbst kommen und selbst ihr Sacht zubereiten und kochen in diesen Schalen. Und Gebete sind die Räucherschalen der Kinder Gottes. Ich bete und preise den Herrn. Und ich habe euch gestern gesagt, du musst nicht lange Gebete runterreihen. Ich liebe Jesus. Jesus, ich liebe dich. Du bist mein schönster Herr Jesus. Halleluja. Und dann singst du und preist den Herrn weiter. Das sind diese Räucherschalen. Da brauchst du kein Lamm mehr. Da brauchst du keinen Ochsen mehr. Und da brauchst du keine Turteltaube mehr. Und da heißt es, und jetzt pass auf, so dass alle, die opfern wollen, kommen werden und davon nehmen und kochen. Und es wird kein Kananiter, kein Verfluchter im Haus des Herrn mehr geben. Also wer Jesus angenommen hat, der ist kein Verfluchter, selbst wenn du 10-mal gewesen bist. Und es wird keinen Kananiter geben am Tag des Herrn. So, du musst nicht warten. Manche Bibelausleger sagen, ja, das wird im 1000-jährigen Reich sein. Da musst du nicht warten so lange bis auf das 1000-jährige Reich. Wenn du Jesus annimmst, hat in dem Augenblick der Himmel für dich begonnen, die Herrlichkeit für dich begonnen. Da hat das 1000-jährige Reich schon angefangen und wir leben schon im 2000-jährigen Reich. Verstehst du, wir leben im Himmel. Die mit Gott leben und wandeln, für die hat schon die Endzeit begonnen. Und Petrus predigt am Pfingsten schon damals, ja, die Endzeit hat begonnen. Der Himmel steht offen, singen wir in einem Lied. Jetzt weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Der Himmel steht offen. Und wer das einmal erlebt hat, der kann vergessen, egal, auch wenn er verflucht wurde, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. In der Bibel heißt es dann später, wenn du Gott dienst, dann sollst du nicht schwitzen. Also, du sollst vorbereitete Werke leben und du sollst vorbereitetes Essen essen. Hier, jeder kommt mit seiner Schale und bringt Gott Lob und Dank und Preis, weil er von Jesus würdig gemacht worden ist. Satan fiel und ein Drittel der Engel wurde dahingegeben von Gott, die Geisteswelt und so weiter. Damals, ja, da fiel ein Drittel der Welt und deshalb immer wieder das dritte Teil wird verflucht werden, aber Gott stellt es wieder her durch Jesus Christus, nicht die Engelwelt, unsere Welt, Menschenwelt. In 1. Mose 9, Vers 25 lese ich hier, die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren die Ham, Sem und Japhet, und Ham aber war der Vater von Kanan und den hatte dann hier, ja, diesen einen Sohn hat er dann gesagt, du sollst das und das werden. Und Noah war ein Ackermann, lesen wir, warum diese ganze Geschichte mit dem Noah passierte, warum er sich so komisch benommen hat, warum er nicht alle Kinder gleich gesegnet hat, warum er Unterschiede gemacht hat. Du siehst, das machen auch Eltern. Die können 10 Kinder haben und einen Liebling haben sie und alle anderen können sie vergessen. Und so dieses Nesthäkchen oder dieser kleine Bub, dieses kleine Mädchen und so weiter. Und so ist es auch hier beim Noah irgendwas gewesen. Noah war ein Ackermann, pflanzte einen Weinberg und er trank von diesem Wein und wurde trunken und ihm wurde dann aufgedeckt, also seine Blöße, splitternackt lag er da, wie betrunken, vor der Tür da vom Zelt. Als dann Ham, der Kanaans Vater, vorbeiging, der Blöße seines Vaters sah, sagte seinen Brüdern, kommt hier, guck mal, siehst du Papa, was der Papa macht? Verstehst du? Hat sich lustig gemacht über seinen Papa. Und deshalb ist auch dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, eines der wichtigsten Gebote. Der hat sich lächerlich gemacht über seinen Vater. Guck mal, das Züfke, verstehst du? Das besoffen. Stockbesoffen liegt er da in seinem Rausch. Und er nahm Sem und Hafe und die gingen rückwärts, damit sie das nicht sehen müssen. Gingen rückwärts, haben den Papa zugedeckt und ein Kleid über ihn gelegt, bis sie seinen Rausch ausgeschlafen hat, haben. Und deckten seine Blöße zu, so lese ich hier, du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst und dir gut gehe im Lande. Wir müssen verstehen, warum was geschehen ist. Also ich mache ein bisschen Bibelstudium heute Morgen. Und als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm alles geschehen ist, was der jüngste Sohn angetan hatte, verfluchte er diesen Kanaan. Er verfluchte nicht den Ham, sondern den Kanaan. Weil manche Leute denken, der Ham ist verflucht und so weiter. Und von Ham, da kommen die ganzen farbigen Menschen, also vor allem Afrikaner und dergleichen, da nennen sie das. Aber das ist Unsinn, was da erzählt wird. Kanaan ist verflucht worden, aus einem ganz bestimmten Grund. Und Noah sprach, gelobt sei der Herr von Gott Sems und so weiter. Und Kanaan sei ihr Knecht. Also der spricht was aus und da siehst du, was der Segen der Eltern ausmacht, was die ihren Kindern mitgeben, mit auf dem Weg. Gesegnet sei Gott, der Gott Sems, aber verflucht sei der Kanaan. Gott schaffte Jahwe zum zweiten Raum und lass ihn wohnen im Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Ich werde nachher noch einige sagen, was das alles so bedeutet. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre, das sein ganzes Alter betrug 950 Jahre. So lange lebte dieser Kerl. Das ist, auch wenn er besoffen war, auch wenn er Fehler gemacht hat, auch wenn er gefallen ist, du siehst, das ist nicht das Schlimme und das Verhängnisvolle. Manche Leute steinigen gleich einen. Segen und Fluch, hör mir gut zu. Und Ham hat sich blöd benommen durch seinen Enkel und so weiter und sich an der Blöße des Vaters wahrscheinlich erfreut. Guck mal, das ist Papa, unser Vater. Und dann brach hier die Sünde bei Ham wieder auf, was eigentlich Gott in dieser Welt auslöschen wollte durch die Sintflut, auf natürlichen Weg. Aber ich habe eines festgestellt, auf natürlichen Weg lässt sich die Sünde nicht ausrotten. Da kannst du anstrengend Klimmzüge machen, so viel du willst. Es muss der liebe Gott selber machen. Es muss das Blut Jesu Christi machen, sonst schaffen wir nicht. Und da sehen wir diese Geschichte, es wird vorgespielt. Ich habe ja gesagt, wir sind ja wie im Theater. Und da wird jetzt Theater gespielt in der unsichtbaren Welt und was hier passiert. Und deshalb auf natürlichen Weg wird die Sünde nicht ausgerottet. Kann sich anstrengen, ich faste jetzt, ich trinke keinen Schnaps, ich nehme keine Drogen, ich schlucke keine Tabletten. Kann sich lange anstrengen. Du schaffst es nicht, du schaffst es vielleicht 3 Wochen, 3 Monate, ein halbes Jahr, aber es bricht wieder auf. Sünde bricht immer wieder auf, Gebundenheit bricht immer wieder auf, es sei denn, diese Gene in dir, diese in deine DNS wird getötet, ausgelöscht, rausgeschnitten durch die Gnade Gottes. Du wirst beschnitten und du musst beschnitten werden durch die Gnade Gottes, damit diese Gene, die in dir wuchern, aus dem, ja, von der väterlichen Lebensweise, damit die ausgelöscht werden, damit du ein vernünftiger Mensch wirst. Und das ist sehr wichtig. Das bricht immer wieder auf, wenn Gott nicht ein Wunder tut durch Jesus Christus. Ich möchte nur die Geschichte von David hier noch nehmen. David war ein Ehebrecher. Ja. Und weißt du, was da passiert ist? Sein Sohn war ein Hurenbock. Ja, der hat 1000 Frauen gehabt. Lies mal die Bibel. Der war ein Schützenjäger. Weil David den Ehebruch begangen hat und das ruhte, die Sünde ruhte dann im Blut, das vererbt sich weiter. Und dann kannst du die ganze Linie, diese ganze Königslinie Davids durchlesen. Da waren lauter Leute, die nur Probleme mit der Ehe, mit Frauen hatten, mit Sex hatten. 1. Könige 11, Vers 1, da heißt es, der König Salomo hatte außer ägyptische, die ägyptische Königstochter als Frau, hatte noch viele ausländische Frauen aus den Völkern der Moabiter, der Amoriter, der Edomiter, der Phönizier, der Hethiter. Insgesamt 1000 Frauen, einen ganzen Harem hatte. Verstehst? Und du siehst, die Sünde vererbt sich. Du kannst sie unterdrücken. Auch deine, die sexuelle Sünde. Manche Leute haben Probleme mit Sexualität. Warum kommt das immer wieder hoch? In deiner Verwandtschaft gibt es solche Dinge vielleicht. Sind passiert, wo jemand vergewaltigt wurde oder vergewaltigt hat und dergleichen. Und das vererbt sich weiter. Wie die Sucht nach Alkohol oder die Sucht nach was weiß ich allem, das vererbt sich weiter. Du kannst das nicht auslöschen in eigener Kraft. Da muss der Heilige Geist dir helfen, rausschneiden diese Falschinformation, was in deinem Leben ist. 1. Könige 11, Vers 2 lese ich weiter. Also aus solchen Völkern hat der Herr hier verboten, Frauen zu nehmen in 2. Mose 34, Vers 50. Und gerade das Verbotene macht er, was auch dieser David machte. David hat eine Frau von den Hethitern genommen, diese Bathsheba. Und Salomo war eigentlich ein Sohn einer Hethiterin. Er war nicht der Sohn einer Jüdin, einer Israelis. Nein, er war ein Sohn einer Hethiterin, was Gott verboten hat, solche Frauen zu nehmen. Ich lese weiter. Und ihr sollt keinen ähnlichen Verkehr mit ihnen haben und sie sollen nicht euch verkehren und euch den Kopf verdrehen und eure Herzen zu anderen Göttern zuwenden. An diesen Frauen hing Salomo mit Vorliebe, oh Süße, und so weiter. Und zwar hatte er 700 fürstliche Frauen, Prinzessinnen, der hat es irgendwo einkassiert. Ja, 300 Nebenfrauen hat er noch nebenbei, ihm hat es nicht gereicht. Weißt du, auf der einen Seite baute er den Tempel des Herrn und auf der anderen Seite, auf den anderen Hügel, dort gegenüber von Jerusalem, auf den anderen Hügel, baute er die Tempel für seine Frauen, Götzentempel. Wenn du mal in Israel warst, weißt du, da siehst du den ganzen Hang voller Heiligtümer, heidnischen Heiligtümer, die nichts zu suchen haben in Israel. Das Land gehört Gott. Er baut natürlich den Tempel des Herrn mit Liebe, aber gleichzeitig baut er für die Götzen Tempel in sein Land, für seine Frauen. Und nicht alles ist Gold, was du von einem gesegneten Mann hörst oder siehst. Sei ein Realist. Das ist meine Botschaft immer wieder. Gott sagt, sondert euch ab, sondert euch aus und ich sondere euch aus. Und Gott hat gerade hier diesen Hamm genommen und uns ein Bild zu zeigen, wie die Geschichte geheilt werden kann, wie die Geschichte wieder gut gemacht werden kann. Aufgrund des unsittlichen Verhaltens von Ham oder seines Sohnes und so weiter. Ja, du siehst, die anderen ziehen einen gleich ein und die gehen rückwärts, die wollen nicht sehen, was mit dem Papa los ist. Die wollen das nicht sehen. Also, du bist gesegnet, wenn du in deiner Verwandtschaft jemanden hast, der nicht gesündigt hat, der nicht die Fehler gemacht hat, der nicht Dummheiten begangen hat. Du bist gesegnet. Aber du siehst, Verderben zieht ins Fleisch ein und Fleischlichkeit ist unser Untergang. Gott sagt, sondert, und Gott sondert zuerst einmal sehen ganz besonders aus. Du wirst hier, ja, du wirst in deinem Hütte, in deinem Zelt, da wohnt der lebendige Gott. Seht es dazu zuständig und war von Gott bestimmt, dass der Messias aus seinem Leibe, aus seinen Lenden kommt. Das ist der Heiland. Der Heiland war schon in seinen Lenden, ja. Als hier Noah aus der Arche stieg und er segnete. Und die Semiten, ja, die Semiten sind es, die Jesus hervorgebracht haben. Und dann war Japhet, da stammen die ganzen Europäer ab. Und er hat einen ganzen großen Zug, dieser Japhet, zum Herrschen, zur weltlichen Macht. Du siehst, was wir heute haben, was heute die Weltgeschichte ist. Und Gott hat die damals schon beim Noah die Weltgeschichte geschrieben. Die Europäer, die beherrschen die Welt. Du sagst, ja. Die Chinesen, ja, aber auch die Chinesen werden von den Europäern beherrscht, letztendlich wurden Jahrhunderte beherrscht und die haben Angst gehabt, dass sie sogar eingemauert haben. Aber überall auf dieser Welt herrschen die Europäer, die Engländer, die Spanier, selbst die Amerikaner. Die Amerikaner sind keine reinrassige Amerikaner. Weißt du, was die Amerikaner sind? Ein Mischvolk ist das. aus Europa, da sind Irländer dabei, alle, die hier ausgewandert sind, diese ganzen Pilgrimväter, die hier nicht mehr zurechtkamen, die sind alle in Amerika aufgegangen. Amerika ist ein Mischvolk, ist kein reinrassiges Volk. Glaubt doch nicht, dass Amerikaner, wenn jemand sagt, ich bin ein Amerikaner, da ist ein Mischling, weiter nichts. Entschuldigung, aber das ist er. Und aber gerade die Europäer, und hier hat Gott in dem Segen, also ich spreche über Segen und Fluch, sie haben empfangen eine Möglichkeit, Miterben von Sem zu werden. In deinen Hütten soll der Japhet wohnen und der Kanaan soll dein Knecht sein. Das wird besonders betont, und Kanaan soll dein Knecht sein. Wenn der Kanaan dem Sem dient, also hier als Knecht dient, dann wird er gesegnet sein, er hat Teil an der Erlösung an Jesus Christus. Gott selbst betreibt hier Absonderung, Rassismus. Verstehst du, das ist keine menschliche Sache, das ist nicht eine Sache von Nazis oder sonst jemand gewesen. Rassismus ist eine Sache von Gott selber gewesen. Alle Liebe, könnt Theologie studieren, ich stehe dafür gerade. Sondern er sondert den Abraham raus aus allen Völkern und sagt, Abraham, geh aus Ur und Chaldea in das Land, das ich dir zeigen werde und so weiter. Da kennen wir diese Geschichte. Und was für ein Land hat er gezeigt? Da, wo Kanaan herrschte, wo seine Sippe lebte, wo seine Sippe zu Hause war. Und ja, in diesem Land haben sie das eingenommen, das Land geheiligt, und in diesem Land, in Bethlehem, ist Jesus geboren. Halleluja. Im Kanaan ist Jesus geboren. Er hätte auch in Ur und Chaldea zur Welt kommen können. Oder in der Schweiz. Oder in Afrika. Nein, aber Gott wollte, dass er in Kanaan zur Welt kommt. Abrahams, und durch Abraham sollen gesegnet werden alle Völker dieser Welt. Alle Völker dieser Welt. Verstehst du das? Das Geheimnis? 1. Mose 12. Alle Völker dieser Welt sollen gesegnet werden. Und Gott selbst verwirrte die Sprachen. Und jedes Volk, ja, spricht heute eine eigene Sprache. Und jedes Volk hat so ein Gebiet, wo es wohnt, die Schweizer da, die Deutschen da, die Schwaben da, die Berliner da. Ja, und du, deine Sippe kommt auch irgendwo. Deine Sprache verrät dich. Das, was du immer wieder sagst, das verrät dich. Deine Sprache verrät dich. Dein Kauderwelsch. Manche Leute fragen, wo sind die 10 Stämme Israels? Also, als Nebukadnezar den Tempel zerstörte, zuerst hat er das Volk Israel weggeführt und dann Juden. Ein paar Jahre später wurden die Juden dann in der Verbannung geführt. Wo sind die 10 verlorenen Stämme Israels? Soll ich dir sagen, wo? Vielleicht hier, in Deutschland. Denn lange Zeit, die Sachsen hießen Isaaks-Söhne. Lange Jahre. Und die Sachsen hießen Isaaks-Söhne. Und das andere Problem ist, die Schwaben können S nicht richtig aussprechen. Schätzele und Zischen immer und dergleichen. Und Sebulon. Sebulon konnte das S nicht aussprechen. Und das Interessante ist, der Stamm Sebulon, von dem heißt es, und sie werden die Furten der Meere beherrschen. Guck mal, es ist nachweislich, geschichtlich nachweislich, so viele Seefahrer oder ja, die auf den Meeren unterwegs waren, sind Schwaben. Die sind nach Hamburg ausgewandert und so weiter. Gerade die Schwaben, überall wo sie hingezogen sind, immer S. Verstehst du? So, da sind Reste da. Es ist egal, ob du von dort oder dort abstammst. Gott hat dich lieb. Kannst du auch nicht S sprechen. Ja, es ist dieses S. Es ist so wichtig, die Abstammung, wo kommst du her? Gott selbst verwirrte die Sprachen. Und Gott selbst hat die Kontrolle über alles. Und Gott selbst hat die Grenzen der Völker bestimmt, wie weit das alles gehen soll. Und er hat die Grenzen zugewiesen. Und auch durch die Verbannung. Und weißt du, warum der liebe Gott gemacht hat, dass die Juden in alle Welt zerstreut wurden? Damit das Heil zu allen Menschen hinkommt. Das Heil soll zu allen Menschen hinkommen. Und deshalb wurden die Juden hin und her geschoben, von Spanien nach, was weiß ich, in alle Herren Länder. Und dann Kolumbus wollte dann auch abhauen und die neue Welt für seine Brüder finden, damals, bevor hier die Sonne in Frankreich, in Spanien untergeht. Und du siehst es, und überall, wo die Juden hingekommen sind, Paulus ging zuerst in der Synagoge und predigte dort das Evangelium. Denn die Juden haben hingebracht das Gesetz, Gottes Glaube, und ich komme nachher noch weiter, sogar zu den Indianern ist der liebe Gott auch durch die Juden hingekommen. Warte mal ab, in den Hütten von Seth und Japhet soll der Kanaan wohnen, die Nachkommen hier von Ham, und die sollen das weitertragen. Und es gilt für die Endzeit. Da kann auch UNO nichts ändern, die Grenzen, die können die Völker machen, was sie wollen. Guck mal, Jugoslawien, da wurde vereint als ein großes Land und jetzt zerfällt die Serben, die Kroaten und die Mazedonier. Gott bestimmte Grenzen. Und irgendwann wollen die Völker ihre eigene Identität haben. Gott macht Völkerpolitik und nicht die UNO oder die Globalisierung dieser Welt. Gott hat alles in der Hand. Und die sachemitische Welt ist unter dem Fluch im gewissen Sinne. Pass auf, was ich da sage. Ham bedeutet Hitze. Er ist erhitzt. Schnell Hitzkopf, verstehst du? Gleich begeistert und himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das ist so diese Bedeutung des Namens. Und du kannst erzählen, was du willst. Die ganze dritte Welt wird kontrolliert und beherrscht von der westlichen Welt. Die ganze dritte Welt. Da gehört auch Asien dazu. Damals waren die Kolonien, die hier von Europäern beherrscht wurden, die Portugiesen, die Engländer, die Spanier, die Holländer, wer auch immer, die Jesiden. Das waren alles die Jesiden. Und es ist, jedes Volk hat eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Funktion. Du sagst, warum? Man sagt, dass die Wiege der Menschheit in Afrika liegt. Die Hamiten sind aber nie zur Weltherrschaft gekommen. Aber die Wiege der Menschheit liegt in Afrika, das behaupten die Leute mindestens. Die Hamiten sind es, die heute ja auf der einen Seite den Götzendienst weitergetragen haben und Voodoo-Zauber und vieles andere mehr, nur in aller Liebe. Denn die haben den Götzendienst weitergetragen, weil sie nichts anderes wussten, weil sie nichts anderes konnten. Kain ging vom Angesicht des Herrn weg, verstehst du? Und dann baut er Babel, dann baut er Nineveh, dann baut er dies und dann macht er jenes. Niemals ist die hamitische Welt zu einer Gottesoffenbarung gekommen oder gewürdigt worden. Noch niemals. Also da steht also aus Afrika, dass jemand große Gotteserkenntnis gehabt hätte. Aber dort begann alles, die Menschheit. Und Gott fängt an, diese Kanaaniter, diese Nachkommen Hams waren immer Sklaven, Sklaven ihrer Brüder. Überall. Und selbst in Amerika, das, was wir alles haben, diese ganze Politik, jetzt, wo der Trump dagegen kämpft, gegen die Schwarzen oder die Schwarze gegen ihn, Weiße und Schwarze, was in Afrika passiert, ist nichts anderes. Ja, die würden nicht Knechte sein, aber die sind unterbezahlt, die sind unterprivilegiert, die werden Menschen als zweiter Klasse behandelt. Verstehst du? Was kann ein Mensch machen, wenn er eine Hautfarbe hat? Der kann nichts dagegen machen. Aber er ist es. Und du kannst nichts machen. Und Ham hat sich von Gott gelöst und ja, und von ihm kommen dann die ganzen Sklaven. Und sie wurden sogar als Sklaven verkauft. Gerade die Afrikaner wurden von weißen Händlern als Sklaven nach Südamerika, in die Karibik transportiert, ein Verbrechen gegen die Menschheit. Heute ist das Problem wieder da, neu ausgebrochen in den USA und so weiter. Amerika hat sich an den Farbigen versündigt. Die ganzen, und vor allem Christen, Baptisten, Südstaatler, die ihre Plantagen bauen wollten, die haben Sklaven gekauft. Fromme haben sie da beteiligt. Ist es nicht schlimm? Du siehst, ich glaube den Frommen nichts. Ich nehme nichts ab. Gott sieht das Herz an und nicht, was die Zunge sagt, das Bekenntnis. Gott sieht das Herz an. Und guck mal, gerade die Christen haben auch nicht die Sklaverei abgeschafft. Die hätten es abschaffen können. Selbst der Apostel Paulus hat die Sklaverei nicht abgeschafft. Der schickt noch diesen Onesimus zum Philemon zurück. Warum auch immer. Weißt du, die Christen haben nicht das ganze Evangelium verkündigt, so wie Gott es wollte. Gott wollte, dass alle Menschen gleich sind, dass sie durch Jesus Brüder und Schwestern sind. Und weißt du, ich habe viele Jahre bei farbigen Geschwistern evangelisiert. Ich war 3 Wochen lang in Birmingham bei den farbigen Geschwistern evangelisiert. Am Schluss wusste ich, bin ich weiß oder bin ich schwarz? Verstehst du? Wusste ich nicht mehr. Oder als ich in den Himalaya-Berge war, dann haben sie gesagt, jetzt kommt der Weiße. Verstehst du, ich war der Weiße. Und die waren, obwohl ich auch sehr braun war, braun gebrannt. Der Weiße kommt jetzt. Verstehst du, ist doch egal, weiß oder schwarz. Ich habe es nicht gemerkt, das sind meine Brüder, haben das gleiche Blut. Und wenn du ihr Blut und mein Blut anguckst, wir haben alles rotes Blut miteinander. Verstehst du, wir sind gleich. Aber das ist der Teufel, versucht die Menschheit irgendwie zu verderben und einem Joch zu bringen. Sklavenhandel wurde nicht abgeschafft. Es ist gut, dass wir heute Leute haben, jetzt gerade in Belgien hat es vor kurzem angefangen, dass die ganzen Sklavenhändler von den Denkmälern gestürzt werden und in den Bach geworfen. Verstehst du, in England, Frankreich, überall geht man jetzt gegen die Sklavenhändler vor, benennt ihre Plätze und so weiter. stürzt von ihren Sockeln. Ist höchste Zeit. Wir sind in der Endzeit. Ob wir das glauben oder nicht. In der Endzeit arbeitet Gott auch auf seine Art und Weise. Der macht es ganz anders, als die Leute es denken. Aber wenn du weiter schaust und weiter siehst und so weiter, dieser Ham und seine Nachkommen, das sind Kulturschöpfer gewesen, die haben große Dinge geschaffen, die waren Künstler. Und heutzutage schau doch die Künstler an. Musiker, Jazzmusik, das ist von Weißen. Weiße können gar nicht Jazzmusik machen, selbst wenn sie möchten. Das klingt dann komisch, aber unsere farbigen Geschwister können das. Und die Trompeten und Pauken und was weiß ich, was sie machen. Und die ganze Musikszene ist hier geprägt von unseren schwarzen Brüdern und Schwestern. Aber äußerlich lag auf dem kein Segen. Aber er wird in den Hütten von Seth und Ham und Japhet wohnen. Gott macht Geschichte. Gott ließ die Völkertafel, sogar dass es in der Bibel aufgezeichnet wird. Lies mal 1. Mose 10. Da werden die Nationen aufgezählt. Da kommt der Kusch, der Stammvater der Äthiopier. Da kommt Misrain, der Stammvater der Ägypter. Da kommt der Pul, der Stammvater der Maurier in Libyen. Und es ist interessant, dass lange Zeit Nordafrika, wo diese Libyer wohnten, christlich waren, bis ins 13. Jahrhundert, bis der Islam kam. So, Gott ist es, was die Reiche gründen ließ durch Menschen. Gott hat zugelassen, dass dies und dies und dies entsteht. Und manche sagen, das ist ein Fluch. Fluch und Segen, du musst es richtig verstehen, was es ist. Vor allem, wenn es Dämonie dahinter steckt, dann ist es ein Fluch. Wenn man andere Menschen beherrschen will, das ist Fluch. Ich will eine ganz andere Geschichte noch nehmen von den Phöniziern. Das ist auch diesen Kanaaniter, die haben versucht, es auszubrechen, einfach diese Phönizier Weltreiche zu gründen. Das waren vielleicht die ersten Hansa-Leute. Schon damals, ganz am Anfang, in den Tagen Salomos. Und da lese ich hier Ezekiel Kapitel 23 über die Stadt Tyrus. Und alles, was Gott gesprochen hat, hat sich wortwörtlich erfüllt. Und die Bibel hat doch recht. Verstehst? Hat sich wortwörtlich erfüllt. In Ezekiel 26, Vers 3 lese ich: Darum so spricht der Herr: Siehe, ich will dich, Tyrus, und zu dir was sagen, und ich werde viele Nationen gegen dich herausführen, wie das Meer, die seine Wellen herausführt. Ich will Tyrus vernichten. Tyrus war die zentrale Stadt, und Tyrus hat sogar dem Salomo geholfen, den Tempel zu bauen. Weißt du, die Juden, die konnten keinen Tempel richtig bauen. Die waren nicht so geschickt, verstehst du? Aber Baumaterial und Bauleute und Baupläne, die kamen alle von Tyrus. Lies mal, studier mal deine Bibel. Der König von Tyrus ist ein Bild auf Satan. So, dieser Fall Luzifers wird also mit Tyrus auch verglichen. Nur nebenbei, damit ihr ein bisschen euch in Bibelinformationen habt. Aber hier gegen dich, Tyrus, ich will etwas kommen lassen, und wie die Wellen des Meeres. Und 585 vor Christus, da begann die Prophetie sich zu erfüllen, 2 Jahre später, nachdem es geweissagt wurde. 2 Jahre später kam der Nebukadnezar und hat die Stadt zerstört, die Stadt eingenommen. Und was haben diese Leute gemacht? Ja, sind auf die vorgelagerte Insel gezogen. Und okay, da waren sie wieder sicher, da triumphierten sie wieder. Also wir sind uneinnehmbar. Es gibt nichts uneinnehmbar. Nichts, das Gott nicht abhaken würde und sagen würde, es wird sich erfüllen. Und manche Leute glauben, Gottes Wort oder Gott lügt. Nein, Gott lügt nicht. Was er sagt, geht in Erfüllung. Und jetzt lese ich weiter hier. Hier im Ezekiel 26, Vers 4. Und dann heißt es, und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme zerbrechen. Und ich werde seine Erde von ihnen wegfegen, wo Tyrus mal stand. Und sie zu einem kahlen Felsen machen, wo die Fischer ihre Netze trocknen. Unglaublich, dass sowas passiert. Aber 334 vor Christus, 250 Jahre später, kam Alexander der Große, der ging durch, hat es durchgezogen. Und weißt du, was er gemacht hat? Er wollte Tyrus einnehmen, aber Tyrus war sicher, hat 13 Jahre belagert diese Stadt, macht nichts. Dann hat er die ganze Trümmer alles ins Meer geworfen. So wie die Bibel gesagt hat, du wirst ins Meer geworfen. Und da hat er nicht genug Material gehabt, also sogar die Erde abschaben lassen und alles ins Meer gemacht und einen Damm von diesen 60 Meter gemacht, und dann hat er die Stadt eingenommen. Gottes Wort geht in Erfüllung. Und heute noch trocknen Fischer ihre Netze, bis heute noch, da wo Tyrus mal gewesen ist. In Hesekiel 26 lese ich weiter, Vers 12. Und sie werden dein Vermögen rauben und dein Handelsgewinn plündern und deine Mauern werden abbrechen und deine prächtigen Häuser niederreißen und deine Steine sind, ja, und dein Holz und so weiter und Schutt und so weiter werden sie ins Wasser schütten. Buchstäblich, das passierte beim Alexander den Großen. Du musst Geschichte studieren. Geschichte beweist die Existenz Gottes. Aber die Leute lernen heute keine Geschichte mehr. Die wissen nicht einmal, was bis vor der Nasenspitze ist. Von wegen Geschichte. Ja, und da sehe ich hier, was da alles passiert, was da Alexander gemacht hat. Und heute trocknen sie ihre Netze dort an diesem Platz. Aus den Überresten hat er dann diesen Damm gebaut. Und mit Hilfe des Damms hat er dann die Stadt eingenommen. Und dann lese ich weiter in Hesekiel 26, Vers 14. Und ich werde dich zu einem kahlen Felsen machen. Und ein Trockenplatz für die Netze sollst du werden. Und du wirst nicht wieder aufgebaut werden. Das ist ein Spruch über Tyrus. Aber gleichzeitig daneben ist auch eine Weissagung gegen Sidon. Das ist Beirut heute in Libanon, diese Stadt. Und da heißt es, in dieser Stadt wird nur Blut vergießen werden. Nur Blut vergießen sein. Und guck mal, was ist alles in Beirut, oder was früher Sidon war, das ist nur Blut vergießen, nur Krieg. Die eine Stadt so und die andere Stadt so. Gott kann so und so die Geschichte drehen, wer er will. Er ist der Herr der Geschichte, der König aller Könige. Denn der Herr hat geredet, heißt es hier in Hesekiel. So präzise erfüllen sich biblische Prophezeiungen. Und das Gleiche gilt auch für die Völker. Ich wollte nur sagen, das, was für eine Stadt gilt, für die Städte gilt, das gilt auch für die Völker. Für die Ägypter damals. Ägypter waren die Ersten, die die Königsherrschaft aufgebaut haben, diese Pyramiden, was wir haben. Und dann, ja, Nimrod war ein Äthiopier, der hat dann ein Semit, der hat dann aufgebaut hier die Babel und all das, das kommt dann von Babel, das Tor zum Himmel. Es ist so viel Geschichte. Ich habe nicht genug Zeit, um das alles zu sagen, aber studier mal selber die Bibel. Studier mal selber die Bibel, wie das alles beginnt. Und die Bibel und die Wissenschaft widersprechen sich nicht. Für mich widerspricht Wissenschaft und die Bibel nicht. Sondern im Gegenteil, die bestätigen sich gegenseitig und beweisen, die Bibel hat recht. Und die Söhne Jafets sind nach dem Norden gezogen und vermischen sich mit den Nachkommen Hams zum Teil. Und so weiter. Einer der 8 Söhne Jafets war Turk. So hieß er. Die Bibel verschweigt den 8. Sohn Jafets und so weiter, weil er der 8. war. Und wahrscheinlich war er kein echter Jafet mehr, sondern ein Mischling aus dem Geschlecht Hams. Nur nebenbei, aus dem Kanaan und dergleichen. Und von ihm kommen die Mongolen. So lehrt uns die Geschichte, diese ganzen mongolischen Völker. Und die Völker, wird auch in der Bibel erzählt, die Nachkommen Hams werden sein Türken, Finnen, Lappländer, Tartaren, Turkmenen und Kirgisen. Das sind diese Völker, die so nachkommen. Interessant, diese Völker sind also diese Wandervölker. Die Ägypter nannten sich Söhne Misraims und waren Nachkommen der Äthiopier. Und der Stammvater war der Kum der Äthiopier, ließ sich am Nil nieder, so lehrt uns die Geschichte. Es steht fest, Äthiopien ist eine Mischung von Semiten und Hamiten. Also Jafet hat sich vermischt mit den Hamiten und Sem hat sich mit den Hamiten vermischt. Nur damit ihr das wisst. Also genau, was die Bibel vorausgesagt hat. Kein Wunder, dass die Äthiopier oft in der Bibel eine Rolle spielen. Ich denke nur an den Kämmerer, wo Philippus hingeht und ihm das Evangelium predigt, der nach Jerusalem kommt und diese Jesaja-Rolle kauft und die Schrift auslegt. Verstehst du auch alles, was du liest? Und du siehst, der Heilige Geist bringt den Segen zurück zu den Verdammten und Verfluchten, Dahingegebenen, Verlorenen, bringt den Segen Gottes. Der Heilige Geist sagt selbst dem Philippus, geh und halt dich an diesen Wagen. Der Finanzminister von der Königin Kandace. Interessant sind auch die Mauretanier, die von Put abstammen und Libyen und so weiter. Die, ja, bis das Barbarenreich verfiel, waren sie Christen. Die alte Völkerkunde weiß, enge Verbindungen zwischen Kuschiten und so weiter, den Vorfahren, die dort sind und die erzählen, die Kuschiten erzählen, unsere Vorfahren kamen vom Roten Meer her und deutet auf die Einwanderung in Ägypten. Die gesamte afrikanische Welt ist von den Hamiten, ja, ausgegangen und nicht nur das, sondern auch Palästina, was wir heute die Araber haben. die sich dann vermischt haben mit den Hamiten. Nur nebenbei, während Heth, diese hethitische Sippe, und die Hethiter regierten 3.500 Jahre dort im Nahen Osten. Und sogar die Stadt Jerusalem wurde von den Jebusiter beherrscht, sogar in den Tagen Davids, 400 Jahre nach der Landeinnahme. Wir werden nicht gehen, wir werden nicht gehen. Und die Jebusiter, die machten Geschäft mit den Juden damals, mit den Eingewanderten, die da von Ägypten herkamen, und sie beherrschten Jerusalem. Und Melchisedek war ein Engel, war er. Was war er wirklich, dieser Fürst Melchisedek, dem Abraham sogar Opfer bringt? Und er war auf dem Berg Moria, das ist in der Nähe von Jerusalem, was später Golgatha war. So eng ist die Geschichte. Hamitische Mongolen sind auch auf dem Weg nach Amerika gewesen, damals über die Beringstraße, und das sind die Indianer. Und das ist hochinteressant. Ich habe lange Zeit mich mit den Indianern abgegeben und mich beschäftigt. Mich hat ihre Kultur interessiert, ihre Einstellung interessiert. Und sie haben all das, oder fast alles, was die Juden auch in den 10 Geboten haben. Einen Gott. Auch wenn sie vom Wind sprechen, vom Geist sprechen, den hohen Geist reden, verstehst, aber sie haben ein Gottesbewusstsein, diese Indianer. Ich meine nicht, was sie nachher amerikanisiert wurden, aber die echten Eingeborenen. Jedes Volk hat eine bestimmte Aufgabe. Die Juden haben die Aufgabe gehabt, den Messias zur Welt zu bringen. Andere Völker haben andere Aufgaben gehabt, den Messias zu verbreiten, die Straßen für den Messias zu bauen. Die Römer später, die Etrusker, und das ist auch ein Volk, das plötzlich da war und plötzlich weg war. Und andere haben die Aufgabe, das Volk, das Evangelium anzunehmen. Und jeder Mensch hat von Gott eine Berufung, und sie können den Segen oder den Fluch annehmen. Und beides ist da. Ich lege euch den Weg vor, Segen und Fluch. Wirst du der Stimme deines Gottes gehorchen, wirst du gesegnet sein, wirst du es nicht gehorchen, dann vergessen wir alles. Leben und Segen ist mein Thema. Mach was aus deinem Leben. Gebrauche deine Gaben. Gebrauche deine Pfunde. Der eine hat ein Pfund, der andere zwei Pfunde, der andere drei Pfunde. Gebrauche deine Pfündlein, auch wenn es nicht viel ist. Der Abtal Sems, dort sagte Noah, gesegnet sei Jahwe, der Gott Sems. Der hat überhaupt nichts bekommen. Was Materielles? Gesegnet sei der Gott Sems. Deshalb die Semiten. Und manche Leute sagen Antisemiten, also ganz gar nicht Antisemiten sein, denn Sem, alle, die dort aus dem Nahen Osten kommen, die sind Semiten. Da müssen wir gegen die Araber sein, gegen die Palästinenser sein, gegen alle, die aus dieser Gegend kommen, die Syrer. Vergiss es, das ist alles nur eine Erfindung der Zionisten. Entschuldigung, wenn ich das sage. Der irdische Segen ist dem Sem nicht versprochen. Der Sem hat keinen Segen, deshalb auch die Juden, die haben die Heimstätte Israel, lass sie haben. Aber du siehst, die haben die größte Pandemie-Höhe, was dort an Corona-Pandemie ist ja zurzeit. Wo ist der liebe Gott bei den Palästinensern oder bei den Juden? Wo ist er? Wenn er der Gott der Juden gewesen wäre, hätte geholfen. Wenn ich das gewesen wäre, ich hätte meinem Volk geholfen. Aber Gott hilft ihnen nicht. Gott hilft, weil Gott macht die Geschichte. Und wenn Gott Geschichte macht, da kannst du dich stampeln und abstampeln, so viel du willst, es wird nicht funktionieren. Gepriesen sei Jahwe, der Gott Sems. Und dann lese ich weiter. Sem wird die Offenbarung gegeben, er muss die Offenbarung zur Welt bringen. Er hat kein irdisches Gut, wo er sich niederlassen kann. So auch die Leviten. Auch die Leviten hatten kein Erbteil, also das Volk der Juden, diese Kohen, diese Leviten, die haben kein Erbe, die sollten Gott dienen. Und deshalb sei nicht traurig, wenn du kein Erbe hast. Wenn du nicht selbst, du dienst Gott und du wirst im Himmel dein Erbe wiederbekommen. Halleluja. Denn du hast Gott gedient. Sein Geschlecht hier von Sem, das wird für Gott verwendet, den Völkern das Heil zu bringen. Und aus der Schrift wissen wir, Maria war aus dem Stamm Levi, auch ohne Erbteil. Die Mutter Jesu. Ohne Erbteil. Josef war ihr anvertrauter Mann. Aber wenn du jetzt genau nimmst, pass auf, was ich dir sage, sei nicht schockiert. Jesus war weder Jude, noch Arier, noch Deutscher, noch irgendwas anderes. Er war der Sohn Gottes. Gott hat Maria durch den Heiligen Geist geschwängert. Diese Jungfrau Maria wird einen Sohn gebären. Und Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, dein Wille geschehe. Und deshalb, leg dich nicht irgendwo fest. Gott will dich erlösen durch Jesus Christus. Alle arabischen Völker sind Semiten, Kinder von Sem. und Elam und so weiter. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber meine Zeit läuft davon. Und dann sind die verschiedenen anderen Väter. Der Heber war der Sohn von Lut, also einer der Nachkommen hier von Moses, auch aus dieser Semitenlinie, war ein Aramäer, und von ihm stammen die Hebräer, die Aramäer stammen die Hebräer, die von drüben, von der anderen Seite des Euphrats kommen. Hebers Sohn war Peleg, da heißt es weiter, und da steht in 1. Mose 10, Vers 25, das Land war zerteilt. Das Land war zerteilt, wahrscheinlich fand da die Sprachverwirrung statt, alle Wahrscheinlichkeit. Das Land war zerteilt, hier fand die Sprachverwirrung, hier lebten die Semiten in sich so abgeschlossen, wir sind das auserwählte Volk. Du siehst, und Gott macht Geschichte, zerstreut sie in alle Länder, plötzlich verstehen sie sich einander nicht mehr. Und das erfüllt sich genau, was der liebe Gott gesagt hat. Und Sem wird in den Zelten von Japhet wohnen, wird mit den Hamiten zusammen harmonisieren und so weiter. Die wurden zerstreut. Gott selbst zerstreute damals in Babel die Sprachen, so dass jeder seinen Weg zog. Die einen zogen bis nach Amerika, die anderen zogen bis nach Alaska. Nein, Alaska war damals noch nicht, aber vielleicht Grönland. Die erste große Völkerwanderung begann in Persien, im Iran. Und wir finden dort die Spuren der großen Völkerwanderung. Und die Wissenschaftler widersprechen auch nicht. Die sagen ganz klar, aus dieser Gegend begann die Völkerwanderung. Und die Semiten als mongolische Welt und so weiter, die kamen hier mit diesem Volk in Berührung. Die Sprache verwirrt, aber das Gedankengut, das was im Herzen war, diese Gene, die ist hängen geblieben. Es muss einen großen Gott geben. Egal wie der heißt. Und alle Völker, die irgendwo hiervon nur abstammen, haben alle ein Gottesbewusstsein. Es muss einen großen Gott geben. Ob er jetzt Zeus heißt, oder Krishna heißt, oder Gott heißt. Gott ist sowieso kein richtiger Name für Gott. Ist nur gut, verstehst du? Das ist gut, dass Gott gut ist. Aber der richtige Name, was wir jetzt wissen von der Bibel, von der Schrift, von der Offenbarung, ist Jesus. Halleluja. Jesus ist sein Name. So, diese besondere Offenbarung geht dann über Abraham weiter zu allen Völkern, und da wird der Messias verheißen, und er wird der Vater vieler Völker sein, nicht nur eines Volkes, vieler Völker. Überleg einmal, der Segensspruch des Noah geht dann über Abraham weiter an die Nationen, seine Nachkommen sollen die Geschichte machen und so weiter. Und hier von Jahwe beherrscht die Welt, ist der König, eigentlich so, du bist das Haupt, der erstgeborene Sohn, und der Segen geht weiter. Und gerade der Jahwe, von ihm kommen die Griechen, die Franzosen, die Engländer, die Deutschen, die Spanier, selbst die Wikinger, die nach Norden gezogen sind. Wer sind die Nachkommen Jahwes? Lies mal 1. Mose 10, Gog, Magog, Madak, Dai, Javan, Tubal, Mesich, Tiras. Guck mal, und wenn du Jerusalem siehst und dann ein Lineal an seine Karte setzt und gerade nach oben zum Norden zeigst, da kommst du direkt auf Moskau, Mesich und Tubal. Verstehst du? Und in der Endzeit werden diese Völker eine große Rolle spielen. Mesich und Tubolsk, also sibirische Teil und asiatische Teil, als wenn der liebe Gott alles schon gewusst hätte, dass diese Nationen so geteilt sein werden, oder dass die Sowjetunion am Ural sich teilen wird. Mesich und Tubal. Und das sind die europäischen Völker. Und auch Russland. Russland hat lange Zeit viele Nationen beherrscht. Ja, Russland bestand, die Sowjetunion bestand auch aus 15 Republiken. Glaube ich wenigstens. Aber so war das. Glaube ich, habe ich mal in der Schule gelernt. Wer ist Gomer? Der älteste Sohn von Japhet, wer ist Gomer? Und soll ich dir sagen, was er ist? Germanen. Das sind die Deutschen. Der älteste Sohn von Japhet ist Gomer. Der Stammvater der Germanen. Also, du siehst, wir sind auch mit in diesem ganzen Heilsplan Gottes irgendwo integriert. Und weißt du, Deutschland hat eine ganz große Rolle in der Missionsgeschichte gespielt. Martin Luther hat die Reformation ausgelöst. Martin Luther hat die Bibel übersetzt, obwohl damals schon 28 Bibelübersetzungen gab es seiner Zeit. Aber er hat es publik gemacht, hat etwas ausgelöst in dieser Welt. Auch wenn es viel Unfug passierte, der 30-jährige Krieg, die ganzen Religionskriege, die dann falsch missbraucht worden sind. Aber Gomer hat nach der Bibel drei Söhne gehabt, und diese drei Söhne waren Askenas, Riphat und Togarma, und das sind die großen germanischen Stämme bis heute. Wenn du diese Völkerkunde nachgehst, beschäftige dich mal mit der Geschichte. Das wird dir gut tun, deiner Seele, bevor du irgendwelche fromme Krimis liest. Wie hat Gott die Welt geführt und so weiter. Askenas ist tatsächlich die älteste Bezeichnung, der jüdische Bezeichnung für Deutschland, die älteste Bezeichnung überhaupt für Deutschland, Askenas, askenische Juden. Man spricht davon, also Juden, die in Deutschland gewohnt sind und dann Richtung Osten gezogen sind. Togarma, der Stammvater der Armenier und so weiter, die heute im Kaukasus irgendwo leben. Und der zweite Sohn hieß Magog, der Stammvater der Skythen, die Russland besiedelten. Der dritte Sohn Jafets war Mattai, von dem stammen dann die Meder. Auch seit dem Fall von Jerusalem hier und dergleichen. Bei Nebukadnezar und so weiter sind diese Stämme in diese Völker aufgegangen, die sind alle abgehauen. Deshalb wollte auch Paulus unbedingt nach Spanien gehen, nach Tarsis und so weiter, weil er wusste, dort ist eine Synagoge, dort sind Juden. Und die echten Juden in Spanien, ja, die Gonzales, verstehst du, und so weiter, alle diese Namen hier, das sind jüdische Namen, die sich dort niedergelassen haben, das sind alles Spanier, sind aber jüdischen Ursprungs. Oder dann sind sie christianisiert worden. Also praktisch, die ganze Geschichte ist dort aufgegangen. Durch die ganze Völkervermischung erreicht Gott, dass alle gesegnet werden sollen, die gesegnet werden wollen. Alle können gesegnet werden, die gesegnet werden wollen. Die Gottesoffenbarung kam über das Judentum, Ostrom und Westrom, hat sich dann zerteilt wieder. Und ja, Rom und Konstantinopel. Die Missionierung der Welt begann dann, freikirchliche Missionierung von England aus, ihr Lieben. Jafet wohnte in den Zelten Sems und sie trugen die Kultur und die Religion und das Wissen weiter zu allen Völkern. Wie müssen die Heiden bekehren? Verstehst du, Karl der Große, die Sachsen bekehren mit Gewalt, verstehst du, die wieder zu Jesus bringen, auch wenn es mit Gewalt war. Aber sie waren in den Zelten Sems. Und sie wohnten dort, die Moslems, ja, die halten die Christen auf Trip, in aller Liebe, auf Trab, in aller Liebe, dass sie ihren Glauben ernst nehmen. Verschiedene Christen schlafen, die pennen die meiste Zeit, aber die machen Dampf. Ham oder Sem hier stehen für Fluch und Segen. Weltgeschichte ist Weltgericht und Gott arbeitet, Gott vermischt die Völker, damit sie ja, sagen, da ist was los. Auch die Corona-Pandemie ist eine Zulassung Gottes in aller Liebe. Jetzt beginnt das zweite, wie ich habe euch lange Zeit gepredigt, Offenbarung 9, Vers 5. Und da kommt das erste, wie, und jetzt haben wir mittlerweile das zweite, wie, und manche sagen, das wird schlimmer sein als alles andere. Und ich sage, es wird auch schlimmer werden. Aber warte, bis das dritte, wie kommt, es wird noch schlimmer. Es steigert sich. Und ich habe euch gepredigt, ja, im März, als es anfing, warte mal auf, was im Oktober los ist. Und wir sind jetzt mittendrin im Oktober. Jetzt wird alles verboten, wieder umgekippt und wieder aufgekippt. Und so geht es hin und her. Man kann aus jedem Fluch einen Segen machen, Brüder und Schwestern. Und das ist meine Botschaft, was ich hier sagen möchte. Wenn man das tut, was Gott gesagt hat, und das annimmt, was Gott einem gibt, auch wenn es einem nicht schmeckt und nicht passt, da kann man den Fluch zum Segen machen. Und Gott sagt, wenn du dich vor mir demütigst, wenn du mich fürchtest und so weiter, wenn du dich nicht erpressen lässt, dann wird das und das passieren. Wenn man sich erlösen lässt von der väterlichen Lebensweise, ich muss nicht so weitermachen wie mein Papa, verstehst du? Und guck mal, was da passiert ist mit Noah, ich muss nicht weitermachen. Was da passiert ist durch Hitler, was passiert ist durch den Stalin, was passiert ist durch Mao Zedong, was passiert ist, was weiß ich, durch Napoleon, ich muss nicht in dieser Suppe weitermachen. Kochen und weitermachen. Ich mache weiter. Ich koche meine Suppe, so wie Gott es mir offenbart. Wenn man den gottlosen Lebensstil der Eltern hinter sich lässt, kann man das sein Leben verändern. Du musst deine Eltern lieben. Ja, aber der Heilige Geist muss dich diese Gene rausschneiden aus deiner Psyche, aus deiner Seele, aus deiner Zelle und dich umprogrammieren, dass du ja das alte Erbgut auslöscht, dass du umgepolt wirst, dass er dir ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist gibt und aus dir einen neuen Menschen macht. Halleluja. Und das bin ich geworden. Ich habe mein Herz und meine Gehirnoperation hinter mir. Lob und Dank. Guck mal. Und ich lebe gut, mit dem neuen Herzen und mit meinem neuen Gehirn. Ja, trage nicht an der Hypothek deiner Vorfahren, an der Hinterlassenschaft, an deiner Sippe, was sie alles angestellt haben, was sie eingebracht haben. Schüttle ab, sag nein, danke, ich bin ich. Und vielleicht musst du eine ganz neue Identität dir schenken lassen. Ich habe Leute gehabt, die haben sich sogar einen neuen Namen geben lassen. Ich denke nur an Gerhard hieß er, aber der wollte kein Gerhard sein und war schwul, ein Strichjunge, der sich bei mir bekehrt hat, sich getauft hat, hat sogar noch später bei mir Anbetung in der Gemeinde gemacht, ein Homosexueller, ein Strichjunge. Und er hat gesagt, Johannes, ich möchte getauft werden, aber ich lege meinen alten Namen ab, ich will kein Gerhard mehr sein, ich bin jetzt Lukas. Und dann ging er sogar zum Standesamt und ließ sich eintragen, Lukas, und dann seinen neuen Familiennamen, was er wollte, was er sich ausgedacht hat, so im Gebet empfangen hat, ich bin eine neue Identität, ich bin nicht mehr der Schwule, ich bin nicht mehr der Strichjunge, ich bin nicht mehr diese Verfluchte und Verdammte und so weiter, wo alle Leute mit dem Finger zeigen, ich bin eine neue Schöpfung. Lass dich von Gott entseuchen, vom Heiligen Geist entgiften, werde eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Oder das heißt nicht, dass alles gleich von heute auf morgen neu wird. Es ist alles im Werden, neu werden. Jeden Tag merke ich, da passiert wieder was. Da passiert wieder was. Halleluja. Ich lese zum Schluss noch ein Bibelwort aus Jesaja, Kapitel 19, Vers 22. Und in dieser Zeit, pass auf, diese ganzen Völker, was das war, dieses ganze Mischmasch, Semiten, Hamiten und Japhiten, was alles war. In dieser Zeit wird eine Straße von Ägypten nach Assyrien sein, bis nach Nineveh, da hinten oben im Kaukasus irgendwo, wird eine Straße sein. Die Assyrer und die Ägypter besuchen einander und dienen gemeinsam dem Herrn und so weiter. Israel ist dann der Dritte im Bunde, ein Segen für die ganze Erde. Siehst, was der liebe Gott macht, dass sogar eine Straße gebaut wird, von Ägypten bis nach Nineveh. Und der Herr, der allmächtige Gott, wird sich diesen Völkern zuwenden und sagen, ich segne euch Ägypter und ihr seid mein Volk. Zuerst hat er die Juden herausgeführt, aber jetzt, ich segne euch. Ich segne auch euch Assyrer. Und die Assyrer waren schlimmer als Adolf Hitler gewesen ist, denn da musste der Jona noch hingehen und sagen, in 40 Tagen Nineveh geht unter. Kennen ja diese Geschichte alle. Und ich sage, ich habe auch euch geschaffen und ich segne euch Israeliten. Ihr gehört zu mir. Halleluja. Ist das nicht schön, wenn Gott sagt, ihr gehört zu mir, du gehörst zu mir, sagt der Herr zu dir. Lebe unter dem Segen Gottes. Halleluja. Lieber Vater, ich danke dir. Du tust uns sehr viel Gutes durch Jesus Christus. Du hast uns Jesus gegeben und wir müssen keine Tiere mehr opfern. Wir dürfen unser Schalen hernehmen und wir dürfen einfach mit Frohlocken vor dein Angesicht kommen. Wir können unsere Schalen jetzt mit Lob und Dank füllen und einfach dich loben und preisen. Selbst wenn wir mittendrin in der Trübsal sind, Jesus, ich danke dir heute Morgen ganz besonders, dass du den Fluch von uns Menschheit genommen hast. Und wer Jesus hat, der hat ewiges Leben, Lob und Dank. Und wir haben den Segen angenommen und der Segen, ja, dass durch dein Blut zu uns kommt, der Segen wandelt uns total um. Halleluja, ich preise dich, lieber Heiland, dass dieser Segen uns umwandelt zu neuen Menschen, zu neuer Kreatur. Halleluja, in Jesu Namen sind wir gereinigt und geheiligt und der Tempel ist rein. Und wer heute Jesus sieht, der sieht das Allerheiligste, der ist versetzt an himmlische Örter. Ich danke dir, Herr Jesus, für heute Morgen. Amen.